Wir hören das Evangelium bei Lukas im 14. Kapitel. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und ich muss hinausgehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wort unseres lebendigen Gottes.
Wir dürfen uns erheben für die Lesung des heutigen Predigttextes aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und da schreibt der Apostel: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben: Ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen: Ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, als ich kürzlich neugierig meine Bibel im ersten Korintherbrief aufschlug, um nachzusehen, über welchen Abschnitt ich nach Empfehlung unserer Kirche predigen sollte, war ich schon ziemlich überrascht. Ich stieß auf lauter Verse, in denen von Zungenrede und Prophetien die Rede war. Und das kam mir dann so komisch vor, dass ich mich noch ein paar Mal vergewissern musste, ob ich wirklich im richtigen Kapitel gelandet war. Ich war es. Zungenrede und prophetisches Reden, das sind ja alles andere als Klassiker der lutherischen Kirche und Theologie. Die gehören nicht einmal zum Alltag der Paul-Gerhardt-Gemeinde, die ja nach wie vor als charismatische Gemeinde gilt, was immer das auch heißen mag. Na schön, dachte ich mir schließlich, wenn es denn so sein soll, dann spreche ich halt über diese Dinge, die mir natürlich als altem, uralten PG-Hasen wohl vertraut sind. Aber bald schon merkte ich, dass es Paulus letztlich gar nicht um diese beiden Geistesgaben geht, also Zungenrede und prophetisches Reden, sondern es geht ihm um viel mehr. Es geht ihm um die Frage, was in einem christlichen Gottesdienst geschehen darf, beziehungsweise geschehen soll. Und für wen? Um es gleich vorweg zu sagen, für Paulus gehören die Geistesgaben, und zwar alle Geistesgaben, ganz selbstverständlich zu einem christlichen Leben und zur christlichen Kirche. Das ist für ihn überhaupt kein Thema, und darüber diskutieren wir hier auch nicht. Und je mehr es davon gibt, von diesen Geistesgaben, desto besser. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, so sein grundsätzlicher Rat. Aber nun fragt Paulus weiter, welche Gaben sind besonders sinnvoll, besonders hilfreich für die Versammlung der Gläubigen, sprich für den Gottesdienst? Etwa die Zungenrede? Nein, sagt Paulus, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Was natürlich nicht falsch ist, zu Gott zu reden, aber das gehört doch eher, so Paulus, ins stille Kämmerlein und nicht in einen Gottesdienst mit lauter Menschen, die etwas mitnehmen wollen von dem, was sie dort gehört und hoffentlich auch verstanden haben. Und genau aus diesem Grund favorisiert der Apostel die prophetische Rede. Ich zitiere, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Okay, soweit so gut. Aber hier stellt sich nun als nächstes die Frage, was genau Paulus unter dieser prophetischen Rede versteht. Beim Stichwort Prophetie denken wir natürlich sofort an die Propheten des Alten Testaments. Aber das Zeitalter dieser ehrwürdigen Herren endet ja spätestens mit Johannes dem Täufer. Und trotzdem gibt es in der Urgemeinde Propheten und prophetisches Reden. Nicht nur in unserem heutigen Predigtext, sondern auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Von daher noch einmal die Frage an uns alle. Was bedeutet Prophetie im Neuen Testament im Zusammenhang mit der christlichen Gemeinde? In einem Bibellexikon, sowas verwendet ein Pfarrer auch ab und zu, weil er weiß nicht alles, er ist nicht unfehlbar. In einem Bibellexikon, das ich gern verwende, findet sich dazu folgende Antwort auf diese Frage. Im Neuen Testament steht neben der grundsätzlichen Offenbarung Gottes, der Lehre der Apostel, die für den Augenblick notwendige Offenbarung des Willen Gottes durch die Propheten. Der Dienst der Propheten dient zur Stärkung der Gemeinde und gehört mit zu ihrer Zubereitung und Vollendung. Und ich zitiere weiter, weil es so schön ist. Der Auftrag der neutestamentlichen Prophetie besteht darin, neben der ein für allemal gültigen Wahrheit Gottes den Gläubigen konkrete Weisungen für das jetzt geforderte Handeln zu geben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich nun diese Definition aus dem Bibellexikon auf unsere heutigen Gottesdienste übertrage, ergibt sich in etwa folgendes Bild. Jedes Mal, wenn wir eine Lesung aus dem Alten oder Neuen Testament vortragen oder aber auch einen Psalm singen, wiederholen und bestätigen wir Gottes ewige Wahrheit, so wie sie niedergeschrieben steht. Die Auslegung aber eines bestimmten Bibeltextes, das heißt die Predigt darüber, das ist eine Form der Prophetie, sicherlich nicht die einzige, aber die hauptsächliche. Die Predigt, wenn es eine richtige Predigt ist, basiert natürlich auf der Heiligen Schrift, ist aber gleichzeitig eine Botschaft für das Hier und Jetzt. Prophetisches Reden im günstigsten Fall. Ich behaupte nicht, dass jede Predigt in unserer Landeskirche prophetisch ist. Ich maße mir aber darüber auch kein Urteil an. Ich hoffe, dass ich prophetisch rede, auch heute. So, jetzt wissen wir in etwa, was Paulus und das gesamte Neue Testament unter Prophetie verstanden hat. Und wir verstehen, warum die Prophetie, anders als die Zungenrede, ihren festen Platz haben muss in unseren Gottesdiensten. Weil sie die Anwesenden, euch, erbaut, ermahnt und tröstet. Und zwar die Insider, aber eben auch diejenigen, die von außen kommen. Und diese Letzteren, Sie werden es gemerkt haben bei der Lesung, liegen dem Apostel besonders am Herzen. Ich zitiere in verkürzter Form: Wenn nun die Gemeinde zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, Outsider, würden die nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Ihr seid verrückt, ihr seid blemblem oder was man modernerweise dazu sagen könnte. Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme so ein Ungläubiger oder Unkundiger daher, der würde überführt und was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Liebe Gemeinde, zumindest unsere beiden Sonntagsgottesdienste sollen doch Orte und Gelegenheiten sein, wo nicht nur die Kerngemeinde zusammenkommt, sondern auch Unkundige und Ungläubige, zumindest würde ich mir das wünschen, Gäste und Neugierige, Dahergelaufene und so weiter. Und da dürfen und müssen wir hier uns schon fragen, ganz im Sinne von Paulus, was da eigentlich rüberkommt in unseren beiden Gottesdiensten jeden Sonntag. Was kommt rüber? Vor allem natürlich durch die Predigt, aber natürlich auch durch unsere Lieder. Ja, durch den gesamten Ablauf des Gottesdienstes, die sogenannte Liturgie. sagen die Nicht-Insider hinterher, ihr seid ja verrückt, ihr seid ja Spinner. Oder aber sagen sie, Donnerwetter, Gott ist wahrhaft unter euch. Das hat mich jetzt dermaßen getroffen, diese ein, zwei Stunden bei euch. Also, ich komme wieder. Sind unsere Gottesdienste missionarisch bzw. einladend? Oder wollen wir nur diejenigen bedienen, die eh schon da sind? Diejenigen, welche die Sprache Kanaans verstehen, sie wissen, was damit gemeint ist, ist diese schwülstige Sprache für die ganz Frommen. Ein Bibelwort jagt das andere. Wollen wir nur die bedienen, welche Liturgiefreaks sind, Stichwort Hauptgottesdienst, oder Lobpreisspezialisten, Stichwort Spätgottesdienst? Liebe Gemeinde, dieser Frage sollten wir uns alle stellen, aber natürlich vor allem in erster Linie die Prediger, die Liturgen, die Musiker, Organisten und so weiter. Was kommt eigentlich rüber bei unseren Gottesdiensten? Die Insider merken das schon gar nicht mehr. Für die ist alles normal. Aber für die 99,5% da draußen ist es eben vielleicht nicht so normal. Noch einmal. Paulus wirbt für einen Gottesdienst, der geprägt ist, nicht nur von Wahrheit, das ewige Wort Gottes, über das wir nicht diskutieren, sondern auch von Klarheit. Paulus wünscht sich einen Gottesdienst, der allen dient, den Gläubigen und denen, die es noch werden sollen. Wir können es auch moderner ausdrücken. Es geht Paulus um einen Gottesdienst, der niederschwellig und transparent ist. Dazu eine Episode, die das vielleicht etwas erläutert. Als ich in Brasilien gelebt habe, hatte ich erst und einmalig Kontakt zu Freimaurern. Die spielen in Brasilien eine riesige Rolle. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo ist ein Freimaurer-Tempel oder Versammlungshaus hier in München, wären die meisten von Ihnen, wenn nicht alle, völlig blank. Dort in dieser Stadt Canoas, allein in unserer Nachbarschaft, gab es zwei Freimaurer-Tempel. Die gehören ganz fest zur brasilianischen Gesellschaft. Ja, und einmal im Jahr, während einer Woche, Semana Branca, Weiße Woche, öffnen diese Freimaurer ihre Tempel für ein interessiertes Publikum beziehungsweise für gezielt geladene Gäste. Ja, und auch ich war einmal mit von der Partie und habe mir gedacht, das schaust du jetzt einmal an. So eine Gelegenheit kriegst du so schnell nicht wieder. Interessanterweise erinnere ich mich an fast gar nichts mehr von diesem Besuch im Freimaurertempel. Nur noch an eine einzige Sache, an eine einzige Szene. Da trat einer jener älteren Herren vor uns Gäste hin, das war sozusagen das Schlusswort. Ja, und dieser Herr betonte, dass man uns jetzt zwar vieles gezeigt und erklärt hatte, aber dass selbstverständlich nicht alles gesagt wurde und dass die wirklichen und wahren Geheimnisse und Lehren ihrer Vereinigung natürlich hier nicht erwähnt wurden. Interessant, so ein Schlusswort. Schön, dass Sie da waren, aber Sie haben nichts verstanden und wir haben eigentlich auch gar nichts verraten. Wunderbar. Ja, und in diesem Augenblick, begriff ich den himmelweiten Unterschied zwischen einem Geheimbund wie den Freimaurern und der Kirche von Jesus Christus. Ja, auch wir Christen haben unsere Geheimnisse. Deshalb nennt uns Paulus einmal auch Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das Abendmahl zum Beispiel ist ein Geheimnis, ist ein Mysterion. Wer behaupten möchte, er hätte begriffen, was da wirklich passiert, also der hat ja keine Ahnung. Die Taufe ist sicherlich auch ein Geheimnis und vieles mehr. Wir haben auch unsere Geheimnisse. Aber anders als irgendwelche Geheimbündler wollen wir die Geheimnisse Gottes aller Welt verkünden. Wir wollen, wie Gott selbst, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Und nicht nur eine erlauchte Elite wie bei den Freimaurern oder anderen Geheimgesellschaften. Wenn sie da nicht entsprechende Bildung haben und entsprechend verdienen, haben sie da nichts zu suchen. Da sind sie völlig uninteressant. Ja, wir wollen die Geheimnisse Gottes aller Welt verkünden. Und unsere Gottesdienste wollen und sollen genau das zum Ausdruck bringen, dass alle willkommen sind und dass allen die Wahrheit, die biblische der Heiligen Schrift und die prophetische der Verkündigung nicht vorenthalten wird, sondern dass wir ihnen sie klar sagen, dass wir keine sprachlichen, liturgischen oder pseudo-geistlichen Palisaden errichten, damit wir ja unter uns bleiben. Nein. Wir Christen wollen verstanden werden. Unbedingt. Warum? Ganz klar. Weil unsere Botschaft einzigartig schön ist und einzigartig wichtig. Und deswegen alle sollen sie hören. Der Herr gebe uns alle Weisheit und Freiheit und Fröhlichkeit, diese Botschaft in unseren Gottesdiensten, aber auch in unseren Gruppen und Kreisen zu verkünden. Immer wieder frisch und neu, prophetisch halt. Amen.